Möchte uns heute etwas ansehen von der Heiligen Schrift her, und zwar, man überliest es ja gern, aber einer der größten Kämpfer im Reich Gottes, das war der David. Er war nicht nur einer der größten Kämpfer, sondern er war auch ein Mann, der eine so breite Begabung hatte wie fast niemand. Und wenn man ihn jetzt einmal in Ruhe anguckt, dann sieht man zum Beispiel, er war ein Prophet, sagt Apostelgeschichte 2, Vers 30. Und er hat ja diese gewaltige Psalme geschrieben, 22 und 69, über der Herr Jesus, wie er am Kreuz seine Kämpfe hat. Gleichzeitig war er aber auch ein Mann, der ein echter Seelsorger war. Man denke an Psalm 23. Er war ein Mann, der die Vergebung der Sünde kannte, Psalm 103. Aber er war auch ein Mann, der so für Gott gekämpft hat, immer übereifer, dass Gott zu ihm sagen musste, obwohl berichtet wird, dass er die Kriege Gottes gekämpft hat, obwohl Gott dann zu ihm sagen muss, du kannst den Tempel nicht bauen, du bist ein Blutsmensch. Du bist aber auch kein feiner Mensch. Er ist hingegangen, hat zum Beispiel die Menschen ein Stück hingelegt, dann ein zweites Stück, das erste Stück, die mussten sterben, die zweite durfte leben. Also war brutal und umgekehrt. Aber auf jeden Fall, er hat schon radikale Ansichten gehabt. Er sagt auch klipp und klar, wenn hier jemand nicht so ging, wie er wollte und sich ihm in den Weg gestellt hat, dann ging er schon auf Leib und Tod. Also er war ein Mann, der war kein Zimperlicher, gell? Und trotzdem war er ein Mensch aus Fleisch und Blut, wisst ihr? Und auch selbst diese starken Leute haben geistlich Kämpfe. Auch diese starken Leute haben seelische Probleme. Und das siehst du bei David, ihre Art und Weise von fast beispielloser Art. Aber David ist auch ein Musterbeispiel dafür, dass Gott den Sünder liebt und rettet. Wir dürfen nicht vergessen, bei seiner Sünde, die er begangen hat mit dieser Frau und dieser Ehebruch und dieser Mord an ihrem Mann, biblisch wäre darauf der Tod gestanden. Man hätte David nicht begnadigen dürfen. Und Gott als Musterbeispiel gibt er ihm Vergebung, nachdem er im Psalm 51 im 9. Vers noch am Blut schreit, um zu zeigen, Gott rettet auch Menschen, die vollkommen kaputt sind und Todsünde begangen haben. Und er war der Liebling Gottes, das kann man schon sagen, vom Namen her. Aber man muss sich ja jetzt etwas fragen, gell? Was war das für ein Mensch? Der hat ja die ungeheuerlichsten Dinge gemacht. Gell? Er hat zum Beispiel dann, ich sag's mal so, Theater gespielt, in dem man Verrückter gespielt hat, um sich zu retten. Er ist hingegangen und hat Saul verschont, obwohl es einfach für ihn gewesen wäre, den Mann umzubringen. Er hatte eine heilige Ehrfurcht vor Gott. Er war ein Mann, der wirklich Gott gedient hat. Und er hat, was die wenigsten wissen, er hat den ganzen Tempeldienst organisiert. Das hat David gemacht, bevor es den Tempel gab. Der Dienst der Leviten hat er alles gemacht. Er war ein Mann von einer ungeheuren Bandbreite, vom Hochgeistlichsten bis zum Tieffleischlichsten, da war alles da. Also wenn du ein Mensch willst, wo alles hatte und rundum du jeden Kampf und alle Schwäche, aber auch alle Stärke sehen willst, dann musst du dir David angucken. Das möchte ich mal heute tun. Und zwar nicht, um gerettet zu werden. Das ist nicht das Problem. David war gerettet. Und ich hoffe, dass die Zuhörer in unserer Mitte die meisten sagen können, dass sie gerettet sind. Aber hier geht es darum, ein Mensch, der wiedergeboren war, der gerettet war, wie spielen sich diese Kämpfe ab? Und sag mal, mir ist das auch rausgegangen. Ich bin jetzt einmal hingegangen und habe genau mir das angesehen. Wir müssen mal gucken, wie viele Psalmen sind von David. Die Mehrzahl, eindeutig. Zum Beispiel Asaf kommt dann noch, selbst Mose, gell, und auch die Söhne Koras. Aber die Masse der Psalme sind von David. Und in diesen Psalmen siehst du seinen geistlichen Kampf. Da siehst du etwas hinter der Kulisse. Nicht das, was ich jetzt vordergründig beschrieben habe, wie er gekämpft hat, wie er das Schwert gezogen hat, wie er letztendlich auch Saul verschont hat, wie er dann fliehen musste. Aber wo er weich war, wo er hätte hart sein sollen, wo er hart war, wo er hätte weich sein sollen. Er hat ja alle Fehler auch gemacht, die man machen kann. Seine Volkszählung, wo 70.000 tot gebracht hat. Das muss man sich alles vorstellen. Er war ja ein Mann, der alles andere als perfekt war. Jetzt gehe ich nochmal davon aus, wir sind auch alles andere als perfekt. Und wir können an diesem Mann sehen, wie man trotz seiner Fehler Gott dienen kann. Ich sage es einmal vorab. David hatte eine einzige entscheidende Herzenshaltung, die ihm den Kopf gerettet hat. Er war kein Perfektionist, er war kein Mann, der letztendlich alles wunderbar korrekt gemacht hat. Er hat Fehler gemacht ohne Ende und trotzdem hat ihn Gott durchgebracht. Sein Sohn war viel schlimmer, obwohl der viel korrekter war. Sondern das Problem war, bei David hat etwas gestimmt. Das war die Gesinnung, die Einstellung. Das kommt aus allen Psalmen raus. Der Rest war manchmal sehr reformbedürftig. Wisst ihr, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wenn meine Herzensstellung, meine Gesinnung stimmt, dann dürfen auch andere Dinge manchmal nicht unbedingt 100% laufen und trotzdem werde ich Gott angenehm sein, nämlich durch Jesu Blut. Jetzt ist natürlich so, man muss einmal zurückgehen, schon in seine Berufung. In 1. Samuel 16, wo ja die Söhne Isais gemustert werden. Da sagt in Vers 7 Gott etwas zum Prophet Samuel, der ja gedacht hat wie wir. Wisst ihr, wir gucken ja auch die Leute an und denken, ha, das ist der größte Fehler, den man im Reich Gottes machen kann. Der wäre doch geeignet für Kinderstunde. Der wäre doch geeignet, der könnte doch predigen, der könnte doch dieses, der könnte doch jenes. Wisst ihr, und genau so ging selbst Samuel vor. Hat gesagt, guck her, die Söhne Isais, was da für Männer dabei hat. Jetzt sagt Gott etwas zum Prophet. Aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen, einer von diesen Söhnen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Denn der Mensch sieht immer das, was er sehen will. Und das, was er auf den ersten Blick sieht. Das ist der menschliche Eindruck und den kannst du vergessen. Sondern Gott sieht das Herz an und er sucht David raus. Wisst ihr, David war ein Mann, ich sag's einmal vorsichtig, teilweise unscheinbar, teilweise radikal. Aber jetzt geht Samuel hin, Vers 13, und salbt ihn. Dann nahm Samuel das Ölhorn, salbt ihn mitten unter seinen Brüdern. Der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Biblisch gesprochen, neutestamentlich, Wiedergeburt, jetzt ist er gerettet, ist er Gotteskind. Und er hatte von Gott sein Paket der Gnadengaben, er war ein Prophet. Er hatte ungeheure geistliche Gabe und Kraft. Wenn seine Gesinnung gestimmt hat, hat es perfekt gewirkt. Darum konnte er auch den Tempeldienst organisieren. Gell? Frage mal die Leute heute, auch die Gläubigen, wer hat den Tempeldienst organisiert? Also Salomo, nö, es war David. Er hat die Levite, er hat ihre Aufgabe genau vorher definiert. Gell? Das war interessant, was nur Salomo weitergetan hat, das sei dahingestellt. Aber David war die Wurzel. Und er war ein geistlicher Kämpfer ungeheurer Art und Weise. Zum Beispiel, wisst ihr, jetzt sieht man etwas. Warum hat Gott ihn rausgesucht? Seine ganzen Brüder waren bei dem Heer, das Goliath gegenüber stand. Und jetzt siehst du, die hatten kein Herz, mit dem Goliath zu kämpfen. Wisst ihr, und auch wenn es darum geht, geistliche Kämpfe zu kämpfen, dann sucht Gott die Leute raus, weil er ihr Herz kennt, wo er weiß, die können diesen Kampf kämpfen und die sucht er raus, wie er will. Wisst ihr, das ist nämlich das Geheimnis der Berufung. Da geht's nicht so, wie wir denken, ha, der wäre doch ideal, der hat doch die Bildung, der hat doch die Ausbildung, der hat die rhetorische Fähigkeit, sondern die Frage ist, wenn er gesalbt ist vom Heiligen Geist, dann kann er der Schwächste der Schwachen sein, dann kann er diese Aufgabe tun. Und das Interessante ist, alle lassen den Mut sinken, alle haben Angst vor diesem Goliath, aber in 1. Samuel 17, Vers 32 heißt es, David sprach zu Saul, das war immerhin der König, und der David war ein kleiner Viehhirte. Merkt ihr etwas? Er hat kein Ansehen der Person. Wenn du vor Gott berufen bist, dann hast du keine Angst vor den hohen Namen, hast du keine Angst vor den Leuten. Niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Also er ordnet sich im König unter und sagt, ich bin dein Knecht, sagt aber, ich kämpfe mit dem. Ja, woher hat er den Mut gehabt? Das zu tun, da sind zwei Dinge zusammengekommen. das Herz, das Gott schon rausgesucht hat. Er hat den richtigen Mann von seiner natürlichen Begabung. Das heißt, Gott nimmt einen Mensch mit seiner natürlichen Begabung und dann gibt er ihm die Salbung des Heiligen Geistes, die geistliche Begabung. Und diese Kombination ist genau das, durch das Gott wirkt. Wenn da was nicht stimmt, dann wird es schwierig. Jeremia 23 sagt, wenn du etwas tust, wo du keine Berufung hast von Gott, dann bist du im Prinzip schon in die Nähe der falschen Propheten gerückt. Aber David war ein echter Prophet. War gewaltig. Wisst ihr, und dann kommt Saul, das ist wieder menschlich. Er gibt ihm seine Rüstung, ihr kennt ja die Geschichte. Wisst ihr, und die Rüstung der Menschen taugt nichts. Sondern du brauchst die Ausrüstung von Gott. Und die hat beim David vollkommen gereicht. Das war ein Stöckchen, ein Stab und 5 Kieselsteine. Und 5 ist die Zahl der Gnade. Das war so gewaltig. Er hat sogar bloß einen Stein gebraucht. Und er konnte mit der Schleuder umgehen. Und du brauchst nicht die Weisheit dieser Welt. Du brauchst nicht die theologischen Mittel. Das brauchst du alles nicht. Sondern du brauchst das, was Gott dir gibt. Wenn du Gott von dem auch einen Teil gibst, ist ja in Ordnung. Aber du wirst von dem nicht bevollmächtigt, sondern vom Herrn. Und das lernst du im David. Sein ganzer geistlicher Kampf und unser geistlicher Kampf wird sich abspielen, inwieweit wir unsere Berufung vor Gott in Treue mit dem, was er uns gegeben hat und mit der Salbung, die er uns gegeben hat, ausleben. Vers 37. Jetzt kommt natürlich der Mensch und sagt, na, was willst denn du? Wer bist denn du? Ich habe es ja schon öfters erzählt, aber es geht mir immer noch nach. Da saß ich auf einer Konferenz, oben auf der Bühne mit so ein paar namhaften Brüdern. Und dann hat einer dieser namhaften Brüder sich zu mir, zu diesem jungen Bürschlein, hinabgeneigt und hat gesagt, was hast denn du für eine theologische Ausbildung? Und habe ich ehrlich gesagt, keine. Der hat einen Schock. Da hast du gemerkt, er hat die Waffenrüstung Sauls gehabt. Hatte ich nicht. Ich habe dafür 5 Steine und einen Stab gehabt, das hat gereicht, versteht ihr? Und das ist das, was Gott tut. Er nimmt meine und deine Berufung so, wie er will und du brauchst nicht mehr wie diese Berufung und den Charakter, weil Gott hat deinen Charakter und die Berufung so maßgeschneidert, dass sie zusammenpassen. Das ist der entscheidende Punkt. Und da kannst du ganz ruhig sein. Dann in Vers 45, aber ich lese zuerst 37, um seine Haltung zu zeigen. Der Herr, der mich von dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch vor diesem Philister erretten. Und da steht im Hebräischen Nazal. Und das ist ein Wort, das meint erlösen, befreien, erretten. Das gleiche wie im Griechischen dieses Ruomai, wo der Paulus dann in 2. Korinther 1, Vers 10 benutzt, wo er sagt, der Herr hat mich gerettet, er wird mich weiter retten. Und auch in der Zukunft erwarte ich, dass er mich rettet. Also vollkommene Errettung aus der Not. Und von dem geht er aus. Er sagt, er hat mich vom Löwen errettet. Löwe, ein Bild für den brüllenden Löwe, der hier umhergeht, der Teufel, der ihn ergreift. Und vom Bären, Bär, siehe Elisa und die Kinder, der Zorn Gottes. Er hat ihn rundum errettet. Er hat ihn errettet vom Zorn Gottes und er hat ihn errettet vom Teufel. Also völlige Errettung. Und Vers 40 heißt dann ganz einfach, er nahm den Stab und dann nimmt er die 5 glatte Steine und jetzt sagt er zu ihm etwas und jetzt kommt der Bewusstsein. Vers 45, David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels. Er sagt zu ihm, ich komme zu dir im Namen Gottes. Also er ist sich seiner Sache vollständig sicher, dass Gott ihn hier schickt, dass Gott ihn hier schützt und dass Gott ihm den Sieg gibt. Und das ist das alte Lied, wenn die Bibel etwas sagt und ich glaube es von ganzem Herzen, dann wird es geschehen. Und David war völlig überzeugt, dass es so ist. Wenn die Bibel sagt, du bist mit Christus gekreuzigt, dann ist es eine Tatsache. Wenn die Bibel sagt, das Blut Jesu Christi macht dich rein von allen Sünden, dann ist es eine Tatsache. Alles, was die Bibel sagt, ist eine Tatsache. Und sobald du das gleich radikal wie in David anwendest, dann wird es wirksam. David ist sich aber vollständig bewusst, dass das eingebettet ist in seinen Charakter. Und er ist sich bewusst, dass er nicht der Sieger ist, sondern dass er kämpft. Zum Beispiel Psalm 6 ist ein typisches Beispiel. Er sagt zum Beispiel im zweiten Vers, Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm. Und dann sagt er ab Vers 3, sei mir gnädig, o Herr, denn ich verschmachte, heile mich, o Herr. Und dann sagt er, denn meine Gebeine sind erschrocken und meine Seele ist sehr erschrocken. Das heißt, er ist sich seiner Schwäche und seiner Unwürdigkeit vor Gott vollständig bewusst. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Obwohl er sich dessen bewusst ist, erwartet er, dass Gott ihn rettet. Und das ist der Unterschied von Gnade und Werksgerechtigkeit. Ich komme nämlich zum Herrn nicht, weil ich so fromm bin, nicht, weil ich so viel bete, nicht, weil ich faste, nicht, weil ich der Superheilige bin, Erführungszeichen, sondern ich komme zu Gott als Elender. Da müsst ihr mal die Psalme Davids durchlesen auf das Wort hin, Elender. Das ist ungeheuer wichtig. Und er zeigt hier etwas, dass er einer dieser Elende ist. Er sagt, ich bin erschrocken. Meine Gebeine sind erschrocken, meine Seele ist sehr erschrocken. Also er zeigt, und jetzt sagt er 5, kehre doch wieder zurück, Herr. Er empfindet sogar, dass der Herr sich von ihm abgewandt hat. Und trotzdem sagt er, rette meine Seele, hilf mir um deiner Gnade willen. Und bei Gnade steht Chesed. Und das ist die Bundesgnade, das ist die Gnade durch Jesu Blut. Schon Bild im Alten Testament auf das vollkommene Opfer. Er sagt praktisch, obwohl ich schwach bin, dein vollkommenes Opfer reicht für mich. Rette mich, hilf mir. Das erwartet er von ganzem Herzen. Wenn er das weiß, kann er in Vers 9 sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter, alle. Er kann sich jetzt gegen die Leute stellen. Er hat keine Menschenfurcht. Er hat Furcht vor Gott, aber keine Furcht vor Menschen. Weil er weiß, ich bin gerettet, ich bin berufen und ich diene Gott und nicht den Menschen. Und jetzt sagt er, denn der Herr hat die Stimme meines Weinens gehört. Der Herr hat mein Flehen gehört. Der Herr nimmt mein Gebet an. Also er ist sich völlig bewusst, der Herr bringt ihn durch und er erhört ihn wirklich trotz seiner Schwäche. Wissen, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Wir dürfen nicht auf unsere Schwäche sehen, wir dürfen nicht auf unsere Fehler sehen, sondern das Blut Jesu ist das Entscheidende, was uns vor Gott in Ordnung macht. Wenn ich auf dieser Basis Gott diene, dann kann ich ihm wirklich dienen. Weil der Teufel wird dir immer, die Bibel sagt, Offenbarung 12, ab Vers 10, er ist der Verkläger der Brüder. Der Teufel wird dich immer verklagen. Immer. Er wird dich verklagen. Er wird dir deine Sünde vorhalten, bis zum geht nicht mehr. Er wird dir auch die Sünde vorhalten, die vergeben sind. Er wird dir deine Fehler vorhalten, obwohl Gott die Fehler kannte und dir trotzdem die Berufung gegeben hat. Obwohl deine Fehler in dem Fall Gott gar nicht stören. Die Sünde wohl, aber nicht die Fehler. Das hat er ja gewusst. Und er beruft dich trotzdem. Aber der Teufel wird dich verklagen. Auch das hat David gewusst. Darum betet er um Reinigung, um Rettung. Er kennt das Blut Jesu, alttestamentlich das Isop-Büschel, das ins Blut getaucht wurde. Und er war ein Mann, der hier wirklich trotz seiner Schwäche Gott gedient hat. Aber er sagt auch im Psalm 13,3, wie lange soll ich Sorgen hegen in meiner Seele? Jetzt pass mal auf, lest mal ganz einfach, was die Seele für eine Rolle gespielt hat beim David. Er sagt praktisch, diese ganzen Kämpfe zwischen meiner Gesinnung, die ja geistlich ist, und meiner Natur, die ja sehr schwach ist und auch beim Gläubigen teilweise Sünde verdorbt und die nur wirkt, wenn er im Geiste wandelt, nämlich dass sie nämlich ausgeschaltet wird, dann wird sie in ihrer Wirksamkeit zerstört durch das Opfer Jesu, die nur dann richtig wirkt, wenn ich im Fleisch bin, die aber nicht wirkt, diese Sündenatur, wenn ich im Geist bin. Und von daher ist das eine ungeheuer wichtige Sache, dass er trotzdem er Sorge hat. Er sagt, Kummer in meinem Herzen trage ich Tag für Tag. Wie lange soll mein Feind sich über mich erheben? Er verzweifelt ja. Er sagt, ich bin selber schwach, in meiner Seele habe ich Reaktionen, die will ich nicht. Der Teufel greift mich dauernd an. Wer kennt das nicht von uns, oder? Kennt das nicht? Dass der Teufel dich angreift. Ich habe jetzt vor kurzem einen Fehler gemacht, da kann man streiten. Ich habe den schon 4-5 Mal gemacht. Also ob er jetzt gravierend ist, da kann man drüber streiten. Aber an dem Punkt, wo ich den Fehler wieder gemacht habe, ich habe zuerst gedacht, na ja, gut, okay, das ist ja nicht so tragisch, fängt der Teufel an, mich tagelang zu verklagen. Ich bin fast krepiert. Ich habe gesagt, ich weiß, dass es Erfechtung ist. Ich weiß, ich kriege Pressatmung. Ich weiß, der Teufel dreht mir die Gurgel zu. Ich weiß, das kommt jetzt genau, wo ich andere Probleme habe, die ich lösen muss. Wisst ihr, im Hirn war das klar. Aber jetzt muss zuerst mal deine Seele mitmachen. Drum schreit der David trauernd wegen seiner Seele. Wisst ihr, das Problem ist, dass vom Hirn runterkommt, dass ich im Glauben meine Seele zur Ruhe bringe. Und das ist etwas, das kann man bei ihm lernen, wie kein Zweiter es uns vormacht. Er macht es uns perfekt vor und da kann man wirklich dran lernen. 1. Samuel 23, Vers 1. Hier haben wir etwas. David merkt jetzt, dass die Philister wieder hier kämpfen. Und jetzt kommt Vers 2. Da fragte David den Herrn, wie soll ich vorgehen? Nochmals, dass wir uns richtig verstehen. Er hat den Löwe gekillt. Er hat den Bären gekillt. Er hat den Goliath abgeschossen. Er war allen diesen Leuten kämpferisch, ich sag mal so, um Längen überlegen. Niemand konnte ihm das Wasser reichen. Einmal heißt es in der Schrift, wo es darum geht, dass ein Sohn sich gegen ihn empört, sei vorsichtig, dein Vater ist ein Krieger. Er war der Krieger. Wenn jemand die Fähigkeit gehabt hat, wirklich Sieg zu haben, auch mit dem Schwert der Feind wegzuräumen, dann wohl er. Aber merkt ihr jetzt etwas? Er ist ein Mann, der trotzdem geistlich ist. Er sagt, da fragte David den Herrn. Und dann sagt Gott zu ihm, mach so und so und so und so. Wisst ihr, er ist sich immer dessen bewusst, der mein Charakter und die Berufung zusammen wirken lassen muss, ist er. Das heißt für uns, das ist der Herr Jesus, der als Haupt der Gemeinde seine Gläubigen benutzt. Er ist sich vollständig bewusst, meine natürliche Fähigkeit nützt nichts und dann kommt auch kein Hochmut auf. Wisst ihr, der Mensch neigt ja zum Hochmut. Der Mensch ist eigentlich so in seiner Gesinnung frech Gott gegenüber. Er denkt immer, er ist es. Aber David zeigt, wenn man Gott wirklich dient, dann hat man, ich sage mal, natürliche Demut, indem man sich bewusst ist, dass Gott es ist und dass ich ohne ihn gar nichts machen kann. Wisst ihr, da siehst du das. Aber es ist jetzt so, Saul geht ja menschlich vor. Und menschlich, ich sage es euch einmal ganz ehrlich, wenn du menschlich denkst, da wirst du verrückt. Wenn ihr das mal sehen würdet, was der Teufel mir alles menschlich erzählt, guck mal her, das geht schief, jenes geht schief, der ist gegen dich, jetzt kippt das um, jetzt ist dein Dienst kaputt, jetzt geht deine Familie kaputt, jetzt gehst du gesundheitlich zugrunde. Das erzählt dir doch der Teufel von morgens bis zum Abend. Ich weiß nicht, ob er es euch nicht erzählt, mir erzählt er es. Wisst ihr, und wenn du das alles glauben würdest und immer darauf reagieren würdest, würdest du kaputt gehen. Du könntest Gott nicht mehr dienen. Und jetzt weiß David etwas, das sieht man auch aus seinen ganzen Gebete, aus seinen Psalmen, was in Vers 14 steht. Gott gab ihn nicht in seine Hand. Er ist sich vollständig bewusst. Es kann nichts passieren, darum verhindert auch Gelassenheit große Sünde, darum darf man sich nicht vom Angesicht Jesu verscheuchen lassen. Er weiß ganz genau, Gott entscheidet letztendlich, ob was kaputt geht oder nicht kaputt geht. Versteht ihr? Ich sage es mal so. Wisst ihr, ich habe im Reich Gottes viele kommen sehr, viele gehen sehr, viele aufsteigen sehr, viele fallen sehen. Ich habe das Ende von vielen gesehen, wie sie gestorben sind. Das zählt dann, wie sie am Schluss dastehen. Aber etwas ist mir immer klar. Du überlebst oder deine Berufung ist in der Hand Gottes. Das, was Gott macht, letztendlich aus deinem Leben, das ganz genau zu deiner Berufung und zu deiner Charakterstruktur passt, das, was er durch das wirkt, das ist seine Sache. Da brauchst du keine Angst haben. Du musst nur gucken, dass du vor Gott in Ordnung bist. Der Rest macht er. Und das hat David gewusst. Und darum geht er hin und sagt, rette meine Seele. Ja, oft muss er seine Seele retten, weil seine Seele unmöglich war. Versteht ihr? David war ein Mensch ungeheurer Art und Weise. Er lässt das Volk zählen, obwohl es Gott verboten hat. Es kostet 70.000 Leute den Kopf. Und dann kommt der Herr und sagt, ach Herr, warum strafst du die Leute? Diese armen Schäflein können doch nichts dafür. Ja, wer hat denn gebetet? Lass mich nicht in die Hände der Menschen fallen. Hätte er anders gebetet, hätte es den 70.000 nichts getan. Das war wieder er. Wisst ihr, und der muss das mit seinem Gewissen auch vereinbaren. Und trotzdem, das ist das Gewaltige beim David, dass er immer wieder die Vergebung, Psalm 103, müsst ihr in Ruhe lesen, Psalm 51, dass er die Vergebung fassen konnte. Und durch das ist er immer wieder in der Lage gewesen, Gott neu zu dienen. Im Gegenteil, du wirst Gott tiefer dienen, wenn du zuerst mal auf den Bauch fällst und er dich aufheben muss. Dann lernst du Abhängigkeit, dann lernst du, was du wert bist, und dann geht der Hochmut weg. Und dann im Psalm 103 sagt ja David, lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und dann sagt er was ganz Entscheidendes. Lobe den Herrn, meine Seele. Ist euch aufgefallen? Ihr müsst wirklich einmal hingehen, beim David zwei Begriffe studieren in dem Psalm. Seele und Elender. Dann verstehst du diesen Mann. Und er sagt, Seele, vergiss es nicht. Wer vergisst es denn, was Gott mir Gutes getan hat? Wer vergisst die Vergebung der Sünde? Wer vergisst die Berufung? Die Seele. Er sagt hier, er hat nicht nur meine Sünde vergeben, meine Gebrechen geheilt, Vers 4, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit, der dein Alter mit Gutem sättigt und dass du wieder jung wirst. Und dann erklärt er Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Und bei Güte steht wieder Chesed, die Bundesgnade. Wisst ihr, das ist das Entscheidende. Er ist sich vollständig bewusst, er lebt von dieser Gnade Gottes, die ihm alles gibt, die auch seine Fehler auslöscht, die seine Sünde auslöscht. Er muss nur gucken, dass seine Gesinnung vor Gott in Ordnung ist. Das heißt zu Deutsch, er darf kein Schindluder treiben. Wisst ihr? Sondern er muss ehrlich vor Gott sein. Wenn ihn dann sein Charakter trotzdem überrollt, dann wird Gott ihm nicht nur vergeben, ihn zurechtbringen, sondern ihn weiter benutzen. Anders ist, wenn man mutwillig etwas tut, dann wird es schwierig. Im Psalm 7, Vers 2 sagt er, Herr, mein Gott, bei dir suche ich Zuflucht. Hilf mir von allen meinen Verfolgern und rette mich. Da steht wieder das Nazal, wieder der Gedanke, reiß mich aus dieser Not. Wisst ihr, was Rezent 3 sagt, ist schon hochinteressant. Dass er, nämlich der Feind, nicht wie ein Löwe meine Seele zerreißt. Ist euch aufgefallen? Also ihr müsst wirklich Seele und Elender nachsehen bei David. Er ist sich vollständig bewusst, dieser ganze Kampf geht um meine Seele, um mein Innenleben. Und er ist sich bewusst, dort kommen meine Emotionen, dort kommen meine falschen Entscheidungen, dort letztendlich mache ich die Fehler, aber dort auch empfange ich die Reinigung, die Vergebung der Sünde, die Rettung, alles das bekomme ich an der Stelle. Und dann sagt er noch, nicht nur, dass er meine Seele zerreißt und sie zerfleischt, weil kein Retter da ist. Da steht wieder Nazal. Also keiner, der mich aus der Not rettet. Und er sagt, es geht sogar so weit, dass die Seele zerfleischt wird. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, wie das aussieht, wenn man etwas zerfleischt. Das sieht nicht sehr schön aus. Ist brutal. Ist etwas Brutales. Und er empfindet es so und sagt, der Teufel greift mich so an, dass meine Seele zerfleischt wird. Ich empfinde es auch manchmal so. Ich habe schon zum Herrn gesagt, Herr, warum? Du weißt nicht, ich ertrage das nicht, ich kann das nicht. Wisst ihr? Das ist aber nicht der Herr, das ist der Teufel, der versucht, dich abzuschießen. Der versucht, dich kaputt zu machen. Und da gibt es 100.000 Möglichkeiten. Und ich habe früher den Wahn gehabt, dass ich geglaubt habe, wie beim Zahnarzt, Prophylaxe. Also mein Zahnarzt hat mir erklärt, wenn Sie kein Schokolade mehr essen und wenn Sie Ihre Zähne mit der elektrischen Zahnbürste putzen und mit einem elektrischen Mundspülungsgerät das alles machen, dann ist alles wunderbar, das mache ich alles. Aber ist das jetzt trotzdem gewährleistet, wenn ich das nächste Mal, wobei ich jetzt der erste Punkt relativieren muss, Schokolade esse ich schon wieder, aber wenn ich jetzt hingehe und zum Zahnarzt kommt, kann ich dann sagen, Zahnarzt, wenn er sagt, du hast ein Loch, dann sage ich, nö, ich esse kein Schokolade, ich habe elektrische Zahnbürste und ich habe Mundspülung. Du irrst dich, wisst ihr. Du kannst es nicht verhindern, dass deine Seele über die Stränge schlägt. Du kannst es nicht verhindern, dass du Fehler machst. Hinterher frage ich mich immer und sage, wieso habe ich es nicht gemerkt? Es war jetzt eine Falle vom Teufel, Angriff, ich bin in die Falle gelaufen. Und oft, ich sage es mal so, bin ich gar nicht der Dumme. Mir geht es auch manchmal wie im David, dass 70.000 andere trifft. Dass zum Beispiel meine Frau trifft, meine Kinder trifft, vielleicht trifft es auch die Gemeinde. Wisst ihr, das sind oft Dinge oder Geschwister, wo du sagen musst, eigentlich weiß ich es doch, warum gehe ich in die Falle? Weil die Seele nicht letztendlich kontrollierbar ist. Das ist ein ganz einfacher Grund. Der Geist ist gerettet, Wiedergeburt. Die Seele ist bedingt, optional gerettet. Und zwar, die Seele ist insofern gerettet, die Bibel sagt, du bist mit Christus gekreuzigt. Immer nur, wenn ich im Glaube die richtige Haltung habe, ist die Seele kontrolliert. Verlasse ich diese Haltung, geht die Seele aus ihrem Schutzraum raus und ist anfällig für die feurigen Pfeile des Teufels. Und wenn einer das wusste, dann der David. Er schreit in fast allen Psalmen zu Gott, meine Seele. In Psalm 35, Vers 3 sagt er, sprich zu meiner Seele, ich bin deine Rettung. Und da steht im Hebräischen Jeshua, der Name Jesus. Also Gott hat ihn schon benutzt, prophetisch, um das auszudrücken. Hier letztendlich, was dann für uns wieder wunderbar ist, dass der Jesus, der Retter meiner Seele, ist der, der letztendlich auch im Endeffekt meine Schwächen, meine menschliche Charakterniederlage und auch meine ganzen Verkehrungen wieder in Ordnung bringt. Er sagt dann auch in Psalm 35, Vers 9, aber meine Seele soll sich freuen am Herrn. Merkt ihr, die Seele ist verzagt, die Seele will nicht. Darum sagt er, meine Seele soll sich wieder freuen und frohlocken über seine Rettung. Da steht wieder der Name Jesus, Jeshua. Also er sagt, du sollst dich freuen mit deiner Seele am Herr Jesus, weil er, Vers 10, zweiter Teil, den Elenden errettet. Da steht wieder Nazal. Das heißt, aus dem Dreck rausreißt. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wir sind so kurzsichtig. Wir haben die Illusion, kenne ich auch von mir. Wir denken, naja, jetzt habe ich 7-mal hier nicht versagt, dann werde ich das 8. Mal auch nicht versagen. Woher weißt du das? Ich rede nicht der Sünde das Wort. Der Gläubige muss die Sünde fliehen wie die Pest. Der Herbert Janssen hat einmal etwas gesagt, das hat mich schockiert, als er das sagte. Aber es war für mich, Samuel Fascho, Offenbarung, er sagte, lieber sterben als sündigen. So eine Haltung muss man der Sünde gegenüber haben. Lieber sterben als sündigen. Also man darf mit der Sünde nicht spielen. Aber wenn ich dann durch meine Sündenatur, obwohl ich nicht sündigen will und nicht locker bin, überrollt werde, dann ist der Herr meine Rettung für meine Seele, der, der sie reinigt und wieder in den Zustand bringt, dass ich Gott weiter dienen kann. Und das lernst du um David. David, sein Leben war ein Auf, Ab, Auf, Ab, Auf, Ab, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Und so ist das Leben der Gläubigen. Und das wird so bleiben, bis wir wieder zurückgehen zum Herr Jesus. Wisst ihr, und die ganzen perfektionistischen Kreise, die die Leute beigebracht haben, wenn du das tust, was ich denke, wenn du meine Lehre annimmst, dann wirst du vollkommenen Sieg haben. So hat mich damals die Pfingstbewegung gefangen. Sie haben mir klipp und klar gesagt, wenn du die Geistestaufe hast, dann hast du diese Erfechtungen nicht mehr. Als ich die Geistestaufe hatte, hatte ich 200 Erfechtungen mehr. Versteht ihr? Bis ich dann begriffen habe, dass die Bibel was völlig anderes lehrt. 1. Samuel 25, 22. Und zwar, Gott tue solches und füge noch mehr den Feinden Davids hinzu, wenn ich von allem, was dieser hat, bis zum hellen Morgen auch nur einen übrig lasse, der an die Wand pisst. War David ein feiner Mensch? Nö. Schwäbisch würden wir sagen, David ist ein Saubauer. Versteht ihr? David war ein grober Klotz. Er war auch verbal nicht je ein Schönredner. Versteht ihr? Es gibt Leute, die können nur schön reden. Sondern es regt jetzt mich weniger auf wie meine Frau. Meine Frau sagt manchmal zu mir, wenn ich was sage, dann sage ich, das war jetzt Taktik. Dann sagt sie zu mir, nee, du hast geschleimt. Wisst ihr, David war so, jetzt kann man streiten, manchmal ist Taktik richtig, da man es richtig versteht. Aber David war halt so, er hat, wenn er geredet hat, mein Chef sagte mal zu mir, also ich sage jetzt das Wort sogar schöner, wenn ich zum Kunde sage, er ist ein Rindvieh, dann weiß er es, hat mein Chef gesagt. Da sagt er, wenn du zu ihm sagst, er ist ein Rindvieh, dann ahnt er es, hat er wirklich zu mir gesagt. Also er hat praktisch gesagt, du verpackst es. Jetzt muss er draufkommen, dass er es ist. Bei mir weiß er es. Das hat gestimmt. Er hat es so gesagt, dass er also kein Zweifel war. Aber David war ein wirklich grober Glotz. Hat es gehindert, dass er ein Prophet war? Nein. Hat es gehindert, dass er den Gottesdienst organisiert hat? Hat es gehindert, dass er die Kriege Gottes gekämpft hat? Nein. Hat es gehindert, dass er Gott große Siege beschert hat und einer der gewaltigsten Gottesmänner des alten Bundes war? Hat es gehindert? Nö, überhaupt nicht. Wisst ihr, und das ist das Problem. Wir dürfen uns vom Teufel nicht einreden lassen, dass wir wegen unserem Charakter Gott nicht dienen können. Und jetzt sage ich es mal vorsichtig, Gott hat die Gnadegabe zum Charakter maßgeschneidert. Und jetzt im Psalm 16 sagt David, bewahre mich, o Gott, denn ich vertraue auf dich. Meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Merkt ihr wieder, es spielt sich beim David alles in der Seele ab. Und er sagt hier letztendlich, bewahre mich, und damit meint er nicht nur vor der Sünde, sondern auch vor meinem Charakter. Ich vertraue auf dich. Wisst ihr, hat Gott vertraut, hat geglaubt, dass er diese von Gott gegebene Gnadegabe hat, nämlich König Israels zu sein. Er hat gewusst, was er für Gnadegabe und Fähigkeiten hat, und darin hat er Gott gedient. Aber er hat klipp und klar gesagt, du bist mein Herr. Das heißt, ich muss fragen, wo ich angreifen soll. Ich muss fragen, was ich tun soll. Ich bin jetzt kein Großer im Reich Gottes, sondern ich bin ein Elender, ein Bedürftiger. Wegen meiner Seele bin ich völlig abhängig von dir. Merkt ihr den Zwiespalt? Jeder, der wirklich geistlich ist, hat den Zwiespalt. Das ist nämlich normal. 1. Samuel 30, 6. David war sehr bedrängt. Denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volkes erbittert war. Also er hat auch die Gegnerschaft der Seelen anderer Menschen gegen sich. Jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. Das ist ja dort gewesen, wo hier die Amalekiter einen Schaden angerichtet haben. Das haben wir David angegriffen. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt, auch bei David. Wenn du etwas lernst bei David, ihr könnt jetzt alle Kapitel durchlesen, 1. Samuel, 1. Könige, ihr könnt die ganzen Psalmen durchlesen, ihr könnt alles lesen über David, ihr könnt seine Gebete durchlesen, die manchmal dramatisch sind, zu Gott schreit, gnadenlos offenbaret, was in seiner Seele sich abgespielt hat. Aber etwas werdet ihr nirgends finden, nirgends. Es blitzt zwar auf, aber es ist nirgends Wesensmäßiges da, und das ist Resignation. Das heißt, er ließ sich nicht aufhalten. Er hat Gott ernst genommen und wusste, wenn Gott eine Berufung gibt, wenn Gott meinen elenden Charakter benutzt und mich salbt als König Israels, dann ist der Herr auch dafür verantwortlich und dann kann ich Gott dienen von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Gemüte und brauche mich nicht verrückt machen zu lassen wegen meiner Schwäche. Wenn man die Psalmen weiter liest, dann fällt einem etwas auf. Und das ist der dritte Begriff, der beim David eine Rolle spielt. Also der Elende, die Seele. Der dritte Begriff ist Psalm 9, 2. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Ich will all seine Wunder erzählen. Ich will mich freuen und frohlocken in dir. Ich will deinem Namen Lob singen. 10. Und der Herr wird eine Zuflucht sein dem Unterdrückten, eine Zuflucht in Zeiten der Not. Darum vertraue auf dich, die deinen Namen kennen, denn du hast nicht verlassen, die dich, Herr, suchen. Vers 13, er vergisst das Schreien der Elenden nicht. Herr, sei mir gnädig. Wisst ihr, was er hier macht? Er macht hier was Ungeheures. Er geht einfach hin und sagt, es gibt eine Situation, da muss ich willentlich mich zum Herrn stellen, muss im wirklichen Willen, nicht in der Seele. Das hat er erkannt. Er hat jetzt etwas erkannt, dass wenn er seine Seele gehen lässt, dass er im Zweifel untergeht, dass er seine Seele über den Willen kontrollieren muss. Bei uns ist ja so, dass wir die Seele über den Geist kontrollieren können. Und genau das ist das, was er hier letztendlich sagt. Und dadurch, sagt er, ist der Herr meine Zuflucht in allen Zeiten. Da steht wieder, im Hebräischen ist es ein bisschen anders wie im Griechischen, da steht, bei Zeiten steht ein Wort, das kommt von Eid, und das ist ungefähr das gleiche wie im Griechischen Kairos. Das heißt, es sind die Zeitpunkte. Für das, was wir unter Zeit verstehen, sagt der Hebräer immer der Tag oder die Tage. Das heißt, er sagt hier, in den Zeiten, wo es hart auf hart geht, in den Zeiten der Not, bist du meine Zuflucht. Aus dem Grund, weil ich das weiß, will ich dich loben, will ich deine Wunder erzählen, will ich mich freuen, will deinem Namen Lob singen. Ich sage es jetzt einmal ungeschützt, selbst wenn es mir seelisch nicht danach ist. Das heißt, er glaubt, dass Gott ihn durchbringt. Und das ist einfach etwas von ungeheurem Ausmaß, das man nicht unterschätzen darf. Psalm 34, 2, ich will den Herrn preisen alle Zeit. Wisst ihr, dieses ungeheure Ausmaß von Willensstärke, die hatte er. Warum? Es war sein Charakter. Wisst ihr, es war einfach sein Charakter. Der hat den eingesetzt. Und du musst das, was dir Gott gibt, einsetzen. Wisst ihr, das ist ungefähr das Gleiche, wenn du jetzt ein Feuerkopf bist, wenn du jetzt versuchst, aus falscher Geistlichkeit, dich zum Sensibelchen, zum Neudeutsch würde man sagen, Softie zu machen. Das probiere ich gar nicht, weil es nicht geht. Wisst ihr, das ist Unsinn. Das ist geistlicher Unsinn. Du musst deinen Charakter annehmen, wie er ist, und bei allen Schwächen Gott dienen mit deinem Charakter. Und wenn du über die Stränge schlägst und deine Seele spinnt, Anführungszeichen, deine Seele dir zum Fallstrick wird, dann ist das Blut Jesu Christi da, um dich zu reinigen. Dann kannst du durch das Gekreuzigtsein mit Christus diese Dinge ausschalten und kannst Gott neu dienen. Aber du brauchst dich nicht verbiegen. Das ist ein ganz zentraler Punkt. Und wenn man geistlich richtig geht, seine Seele über den Geist, neutestamentlich bei David über den Wille kontrolliert, dann heißt es weiter, Samuel 3, Vers 1, David aber erstarkte zusehends, während das Haus Sauls immer schwächer wurde. Wisst ihr, was das heißt? Das Geistliche wird bei mir immer stärker und das Fleischliche wird immer schwächer, sobald ich richtig gehe. Das ist aber ein Prozess. Wisst ihr, manche Leute glauben, ich muss einmal ganz tief Buße tun, einmal beten, einmal fasten, einmal richtig vorgehen, dann ist das alles weg. Ich muss euch etwas mitteilen. Meine Sündenatur geht nicht weg, bis die siebte Posaune erschallt, bis ich auferstehe oder der Herr wiederkommt. Sondern das ist der Kampf. Ich muss gucken wie der David, dass ich geistlich immer stärker werde und das Fleischliche immer schwächer wird. Und da siehst du jetzt einen Kampf, der ist schon atemberaubend. 2. Samuel 4, 9 im B-Teil. So wahr der Herr lebt, der meine Seele aus aller Not erlöst hat. Nochmals, die Seele muss aus der Not erlöst werden. Ich sag's einmal so, du wirst keine Sünde begehen, bevor du nicht in Gedanken, die Gedanken gehören zu deiner Seele, bevor du nicht in Gedanken mit dieser Sünde geliebäugelt hast. Und jetzt sagt er, du musst mich befreien von dem, du musst mich erlösen, neutestamentlich, du bist mit Christus gekreuzigt. Du musst das einfach annehmen, was der Jesus gegeben hat. Und jetzt erklärt er, was bei seiner Rettung geschehen ist. Psalm 18, 17, er streckte seine Hand aus von der Höhe und ergriff mich. Er zog mich aus großen Wassern, er rettete mich von meinem mächtigen Feind. Da steht wieder Nazal, wieder das Gerettete aus der Not. Er war sich vollständig bewusst, dass er in seiner seelischen Art, wenn er nicht wiedergeboren war, wenn er nicht gerettet war, neutestamentlich, dass er untergehen würde. Ich und meine Frau, wir haben manchmal so überlegt und gesagt, was wäre, wenn du nicht gläubig wärst oder sie nicht gläubig wäre? Oh, ich sag's euch ehrlich, ich mag da nicht dran denken. Wisst ihr, wenn diese seelische, menschliche Triebe, wenn die außer Kontrolle geraten würde und dann der Teufel sie benutzen könnte. Wisst ihr, das ist das Herrliche beim David, er weiß, dass er erlöst ist. Und dann hat er einen Psalm geschrieben, der 62. Da erklärt er jetzt nochmals seine ganze innere Haltung. Nur auf Gott wartet still meine Seele. Wisst ihr, wir haben eine Zeit, die Bibel sagt, die Endzeit ist die Zeit des Treibers, wo der Teufel dich vorantreibt, wo der Teufel dich hetzt und jagt. Er sagt, nur auf Gott wartet still meine Seele. Es gibt Zeiten, da musst du einfach in aller Ruhe dein ganzes seelischer Bereich vom Herr Jesus ausbreiten. Von ihm kommt meine Rettung. Da steht Jeschua. Das heißt, der Herr Jesus macht es. Nur er ist mein Fels und mein Heil. Da steht wieder Jeschua, wieder der Name Jesus. Also er ist mein Alles. Fels heißt ja fester Stand, Sicherheit, Schutz. Mein Heil heißt meine Rettung, meine sichere Burg. Ich werde nicht allzu sehr wanken. Merkt ihr etwas? Er sagt jetzt nicht, ich werde gar nicht wanken. Der kennt sich, der kennt seine Seele, der kennt die ganzen Kämpfe. Er sagt, du bist die Rettung meiner Seele. Du bist mein Heil, du bist meine Sicherheit, du bist mein Fels, du bist meine sichere Burg. Aber ich werde trotzdem wackeln, weil die Kämpfe da sind. Kannst du mir genau sagen, wie du morgen früh aufwachst, wenn der Wecker geht? Nö. Du kannst mir nicht sagen, was für eine Seelenhaltung du bist. Was passiert, wenn der erste Anruf kommt, wo du erschreckt wirst? Wo ein Bruder mir schreibt und sagt, ich habe ihm etwas geschickt, als er das bekommen hat, war er unendlich dankbar. Es war für ihn eine Antwort vom Herrn, weil ich habe soeben eine niederschmetternde Nachricht vom Arzt erhalten. Weißt, du weißt doch nicht, wie du reagierst, wenn die nächste schlimme Nachricht kommt. Du weißt nicht, wie du reagieren wirst. Aus dem Grund ist es beim David ganz wichtig, er wusste, ich muss immer wieder meine Seele vor Gott zur Ruhe bringen. Jesus ist meine Rettung. Jesus ist mein Fels. Er ist mein Ein und Alles, meine sichere Burg. Aber trotzdem sind die Kämpfe da. Wisst ihr, das ist ganz wichtig, dass man hier nicht perfektionistisch denkt. Psalm 62, 7. Nur er ist mein Fels und mein Heil. Da steht wieder Jeschua. Ich war schockiert, wo ich gesehen habe, wie oft der Name Jesus hier verdeckt im Hebräischen steht. Meine sichere Burg. Ich werde nicht wanken. Wisst ihr, merkt ihr etwas? Er sagt einmal, ich werde gar nicht wanken. Das andere Mal sagt er, naja, es könnte sein, dass ich ein bisschen wackle. Und er ist sich völlig bewusst, es gibt Dinge, da hast du absolute Sieg. Es gibt Dinge, da kann ich sicher sagen, die Sünde begehe ich wahrscheinlich nicht. Aber es gibt wieder andere Dinge, da muss ich sagen, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, Karl Hermann, hast du deine Zunge im Griff? Und ich sage, nö. Ich glaube Jakobus, dass die Zunge nicht zu zügeln ist. Und die meine ich nicht. Wisst ihr, darf ich mal ganz deutlich werden. Wenn ich eurer Frau verspreche, ich werde dir treu sein, bis dass der Tod uns scheidet, da hört der Spaß auf. Da gibt's auch keine Schwäche. Versteht ihr? Da hört der Spaß auf. Und die Bibel sagt nicht, dass hier etwas ist, das so anfällig ist wie eine Zunge. Aber Zunge, wisst ihr, da gibt es schon Regeln. Und bei manchen sagt David, ich werde nicht wanken. Das ist ganz wichtig. Beim anderen sagt er, naja, da bin ich wohl wackelig. Und er hat seine Seele wohl besser gekannt wie die meisten von uns. Und jetzt sagt er etwas. Und David ist immer wieder hingegangen und hat das, was er an Erfahrungen hatte, dem Volk mitgeteilt. Vers 9, vertrauet auf ihn alle Zeit, schüttet euer Herz vor ihm aus, o Volk, sagt er. Er sagt, du musst auf ihn wie ein kleines Kind vertrauen, dein Herz immer wieder ausschütten. Versteht ihr? Wir machen den Fehler, dass wir Gott ein frommes Theater vorspielen. Das ist falsch. Ich muss zum Herrn gehen und sagen, Herr, so bin ich. Ich muss ihm meine ganze Schwäche ausbreiten und sage, hier ist meine Schwäche. Erbarme dich meiner. Gib mir Gnade. Du kennst mich besser wie ich selber. Aber ich weiß, dass dein Blut reicht, um zu reinigen. Ich weiß, dass dein vollkommenes Opfer, dass ich mit dir gekreuzigt bin, reicht, um diese Sünde zu brechen, um diese Anfälligkeit in den Griff zu bekommen. Aber ich darf Gott kein Theater vorspielen. Psalm 62, 12. Eines hat Gott geredet, zweierlei ist, was ich gehört habe, dass die Macht bei Gott steht. Er weiß also, dass Gott völlig allmächtig ist und alles tun kann. Bei dir, o Herr, steht aber auch die Gnade. Er weiß, dass alles aus Kesset, aus der Bundesgnade kommt. Er weiß, es kommt alles aus seiner Gnade, aus diesem vollkommenen Opfer. Wisst ihr, wo es nicht herkommt? Aus mir. Psalm 63, 2. O Gott, du bist mein Gott, früh suche ich dich, meine Seele dürstet nach dir, mein Fleisch schmachtet nach dir, in einem dürren, lechzenden Land ohne Wasser. Wisst ihr, wir sind heute immer geistlich dürre, lechzende Land ohne Wasser. Wir haben keine Erweckung, wir haben nicht die blühende Gemeinde, wir haben den Untergang der Christenheit in einer atemberaubenden Weise. Aber er sagt, meine Seele dürstet nach dir, ich will dich, ich will es so, wie du es sagst. Wenn alle sagen, das geht nicht mehr, ich will es. Mein Fleisch schmachtet nach dir, mein ganzes Inneres, auch die Schwäche schmachtet nach dir, dass Ströme lebendigen Wassers fließen. Das glaubt er von ganzem Herzen. Und dann sagt er in Vers 9, an dir hängt meine Seele. Deine Rechte, der Herr Jesus, hält mich aufrecht. Das heißt, er sagt hier praktisch, er hängt an Gott wie ein kleines Kind. Wisst ihr, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und dann kommen wir zu Psalm 64. Und das hat mich aber erschüttert, wie er hier vorgeht, dieser Kämpfer, der Goliath gefällt hat, der die Philister zurückgeschlagen hat. O Gott, höre meine Stimme, wenn ich seufze. Behüte meine Seele, wenn der Feind mich schreckt. Also erkennt es, dass der Teufel ihn schreckt. Und dann erklärt er, wenn er den Psalm weiterlässt, wie die Menschen hier benutzt werden. Und oft benutzt der Teufel Menschen. Das ist einfach so. Soll ich dir mal was ganz ehrlich sagen? Pass bloß auf, dass der Teufel dich nicht benutzt. Wisst ihr, wenn ich im Fleische bin, kann mich der Teufel benutzen. Dem diene ich nicht im Teufel, sondern er kann mich reizen zu etwas. Wisst ihr, das fürchte ich. Das fürchte ich. Hatte mal eine israelische Sängerin. Schau interessant, dass sie israelische Sängerin war. Hat gesungen, ein Lied, war in meiner Jugendzeit. Den Vers weiß ich, weil mein Chef mir das dauernd gesagt hat, wenn ich ihm was sagte. Hat er immer das Gleiche zu mir gesagt. Worte zerstören, wo sie nicht hingehören. Ich denke, danke. Wisst ihr, aber da steckt die Wahrheit dahinter. Worte zerstören. Weißt du, der Teufel kann dich benutzen, dass du durch Worte etwas kaputt machst. Sagt dir mal jemand, mir ist das auch nicht bewusst, warum. Außer denn, man hört einmal eben so einen alten Film oder eben einen alten Tonband, die Rede Goebbels im Sportpalast. In Berlin. Goebbels hat so geredet unter dämonischer Inspiration, als er rief, wollt ihr den totalen Krieg, dass die Feinde, die alliierten Reporter aufgesprungen sind und Ja geschrien haben. Sich mal vorstellen. Diese Worte, und da sagt dir mal jemand vom Dritten Reich, natürlich war es Mord und Totschlag, aber zuerst waren es nur Worte. Und da muss man aufpassen. Und er ist sich hier bewusst, ich muss aufpassen, dass der Teufel hier nichts tut, weil er sagte Vers 9, und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall. Ist er sich vollkommen bewusst, was die Zunge für eine Rolle spielt? Er ist sich bewusst, was die Seele für eine Rolle spielt? David war ein Mann, der das perfekt gewusst hat. Aber er weiß zweite, Psalm 65, 3, du erhörst Gebet, darum kommt alles Fleisch zu dir. Er sagt, weil du allmächtig bist, kann ich mit meiner Schwäche, mit meinem Fleisch, mit meiner Seele zu dir kommen. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Psalm, zum 51., wo er letztendlich dann seine Sünde bekennt. Und er beginnt den im dritten Vers, indem er sagt, oh Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte. Und da steht wieder Bundesgnade. Das heißt, er schreit hier prophetisch nach dem Blut Jesu Christi. Und jetzt sagt er klipp und klar, tilge meine Übertretungen nach deiner großen Barmherzigkeit. Er weiß, dass er gesündigt hat. Wasche mich völlig von meiner Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Ich erkenne meine Übertretung. Meine Sünde ist alle Zeit vor mir. An dir allein habe ich gesündigt. Ich habe getan, was böse ist in deinen Augen, damit du Recht behältst. Sieh, in Schuld bin ich geboren. In Sünden hat mich meine Mutter empfangen. Sieh, du verlangst Wahrheiten im Innersten. Das steht in den Nieren. Niere scheidet das Böse aus. Also Giftstoffe. Und dann kommt der entscheidende Punkt. Er ist sich vollständig bewusst, seine Seele hat ihn zu Fall gebracht. Dieser große Kämpfer Gottes ist durch seine Seele zu Fall gekommen. Jetzt kommt der entscheidende Punkt. Entsündige mich mit Isop. Isop ist das Büschel, das mir das Opferblut getaucht hat. Mit Isop und Blut wurde die Pfosten der Stiftshütte besprengt oder bestrichen. Er schreit hier noch am Blut Jesu und vor Offenbarung 13, Vers 8 wissen wir, dass das Opfer Jesus seit grundlegender Welt wirksam ist. Also schreit er hier noch am Blut Jesu und es wirkt. Er sagt, wasche mich, so werde ich weißer als Schnee. Er weiß vollständig, trotz seiner Schwäche, seiner Seele, wenn das Blut Jesu mich wäscht, dann bin ich so weiß wie Schnee. Und er weiß auch, dass die Sünde die Freude am Herrn zerstört. Lass mich Freude und Wonne hören, damit die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden. Tilge alle meine Missetaten. Und jetzt sagt er, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und da steht das gleiche Wort wie 1. Mose 1, Vers 1. Bara. Das heißt, du musst es so machen, nicht Verbesserung, da würde Asa stehen. Sondern er sagt klipp und klar, du musst mein Herz so erneuern, du musst eine völlige Neuschöpfung in mir kreieren. Du musst es ganz neu machen, durchs Blut Jesu. Wisst ihr, man kann manche Sünde nicht verbessern. Man muss sich gnadenlos Gott stellen ins Licht, seine Sünde bekennen und dann erwarten, dass das Blut Jesu es völlig hinwegnimmt und mich verändert und mein Herz völlig neu macht, wie eine Neuschöpfung. Neu macht wie eine Neuschöpfung. Das ist der entscheidende Punkt. Und gib mir von neuem einen festen Geist in meinem Innern. Dann ist er wieder stabil. Dann ist er wieder der David. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Das ist ihm das Wichtigste. Merkt er etwas? Der hat es begriffen. Der dient Gott wirklich. Seine Gesinnung war auch bei diesem Bußgebet das Entscheidende. Er wollte Gott dienen. Ich will, ich will, ich will. Das ist es. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil. Er sagt, ich will die Freude an deiner Rettung. Stärke mich mit einem willigen Geist. Wisst ihr, was hier passiert? Bei Vers 14 in der Mitte ergreift er das Heil. Da ergreift er die Errettung, da ergreift er die Reinigung. Jetzt passiert es. Da siehst du, wie im Text plötzlich es dreht. Bis dahin hat er nur zu Gott geschrien und jetzt fängt er plötzlich an. Stärke mich mit deinem willigen Geist, ich will die Abtrünnigen deine Wege lehren, dass sich die Sündern zu dir bekehren. Aber 16 sagt er nochmals, errette mich, da steht Nazal, also aus der Not, errette mich von Blutschulden, oh Gott meines Heils. Wisst ihr, was das heißt? Er war sich vollständig bewusst, dass er eigentlich sterben musste. Er bittet Gott, dass er ihm hier den Tod erspart. Darum sagt er Nazal. Hätte er die Errettung der Seele gemeint, hätte er Jascha gesagt. Und jetzt sagt er, so wird meine Zunge deine Gerechtigkeit jubelnd rühmen, hat er ja gemacht. Wenn er die Psalmen weiterlässt, er hat ja gejubelt wie kein zweiter Gott gegenüber wegen seiner Gerechtigkeit. Herr, tue meine Lippen auf, damit mein Mund dein Lob verkündige. Denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben. Woher hat der gewusst, dass das Blut, nachdem er geschrien hat, nicht das Blut von Schlachtopfer war? Wer hat er das gewusst, wenn er ein Prophet war? Sonst wollte ich dir's geben. Brandopfer gefallen dir nicht. Sondern er sagt was ganz anderes. Die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz wirst du, oh Gott, nicht verachten. Und dieses zerbrochene, zerschlagene Herz, das vor Gott da niederliegt, gepaart mit dem Blut Jesu Christi, macht ihn vollständig wiederhergestellt. Tue wohl an Zion nach deiner Gnade, baue die Mauern Jerusalems. Jetzt kümmert er sich sogar ums Reich Gottes, die Mauern Jerusalems. Dann wirst du Gefallen haben an Opfern der Gerechtigkeit. Jetzt sagt er, dann gefällt dir mein Gottesdienst. An Brandopfern, Hingabe, Ganzopfern. Dann wird man Stiere darbringen auf deinem Altar. Und Gott sagt ja nach diesem Gebet, es ist geschehen. Es war niemand wie mein Knecht David, der nur tat, was recht war. 1. Könige 14,8. Also seht ihr, wie das gewirkt hat. Von ungeheurer Bedeutung. Jetzt sage ich mal, was hat David den Kopf gerettet? Seine Gesinnung. Und seine Gesinnung hat sich geäußert in seinem Glauben, dass Gott wirklich reinigt. Und er hat ja gewusst, dass Gott weiß, dass er ihm wirklich dienen will. Und das wird unseren Kopf retten, wenn wir Gott wirklich dienen wollen, egal was passiert. Zu mir sagte mal ein Bruder, wenn ich dir und die Sünde begehe, falle ich ab. Aber wenn du Gott wirklich dienen willst mit der richtigen Gesinnung, dann wird etwas passieren. Dann wirst du, egal was du für einen Fehler machst, du wirst überwinden. Wisst ihr, was machst du, wenn du plötzlich merkst, du hast im Reich Gottes, das ist mir passiert vor einer Zeit, Das 43 Jahre an einer Stelle immer aus Gutmütigkeit einen Fehler gemacht. Was machst du denn? Sagst du dann, da ist alles he. So ist der Mensch. Oder sagst du, gut, dann habe ich 43 Jahre einen Fehler gemacht, ab sofort mache ich den Fehler nicht mehr. Das ist im David seine Haltung. Das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde und jetzt mache ich es nicht mehr. Das ist für die anderen schön gewesen, für mich war es halt dümmlich und für meine ganze Umgebung, Familie, vielleicht sogar Gemeinde war es schlecht. Aber das sind Dinge, wenn du das erkennst und du tust Buße und du sagst nein, dann ist es wie wenn es nicht geschehen wäre. Und dann beginnt Gott etwas aufzubauen. Dann nämlich kommt 2. Samuel 5, Vers 10 und David wurde immer mächtiger und der Herr, der Gott, der Heerscharen war mit ihm. Vers 12, und David erkannte, dass der Herr ihn zum König über Israel bestätigt und sein Königreich zu Ansehen gebracht hatte, um seines Volkes Israel willen. Jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Wer tut es? Der Herr. Wenn meine Gesinnung stimmt und ich zum Herrn komme, trotz meinem schwachen Charakter, trotz meiner Seele, das Blut in Anspruch nehme, akzeptiere, was er mir für eine Berufung gegeben hat, ihm von ganzem Herzen diene, dann wird Vers 20 passieren. Der Herr hat meine Feinde vor mir zerrissen, wie Wasser einen Damm zerreißt. Dann wird der Herr für uns streiten und wir werden stille sein. Das ist gewaltig. Natürlich, er macht einen Fehler, lässt die Bundeslade auf eine neue Waage holen. Wisst ihr, das ist so dumm. Und dann erschrickt er so vor Gott, dass er sie gar nicht mehr will, bis er dann sieht, dass Gott den, bei dem sie abgeladen wurde, segnet. Und dann kommt wieder der David. Ich will doch das Segen Gottes, wisst ihr? Das ist doch eine gute Haltung. Ich will doch der Gesegnete des Herrn sein. Ist das falsch? Ist das egoistisch? Nö. Das ist die Gesinnung Davids. Das ist normal. Ich will Gott dienen. Ich will die Fülle des Heiligen Geistes. Ich will ihm dienen. Nicht wegen mir aus Hochmut, sondern dass er mit mir zum Ziele kommt. Und dann holt er die Bundeslade trotzdem hoch. Wisst ihr, in der Furcht Gottes geht er dann vor, er kennt das 2. Samuel 6 ganz lesen und er geht dann vor ohne Menschenfurcht. Und als dann seine eigene Frau ihn verspottet, ist ihm das egal. Wisst ihr, er hat keine Menschenfurcht mehr, weil er Gott dient. Das ist die Gesinnung Davids. Und dann, als Gott zu ihm redet, dann sagt er in 2. Samuel 7, Vers 18, wer bin ich, Herr, du mein Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Er hat Herzensdemut. Wisst ihr, er weiß, es ist reine Gnade, dass ich bis jetzt überlebt habe. Und wenn man das jetzt sieht, gerade auch, wenn er 2. Samuel 12 lässt, wie er hier Buße tut über seine Sünde, wie das alles gelaufen ist, ich habe ja einen Teil schon gezeigt. Und wie er dann, als er fortgejagt wird, könnt ihr im 2. Samuel 15 lesen, wie er sagt, als die anderen sagen, jetzt werde ich fleischlich, sagt er, lass sie alle in Ruhe. Vielleicht hat der Herr diesen Mensch geheißen, mich zu verfluchen, mir Böses zu tun. Wisst ihr, er ist sich etwas bewusst, die Gesinnung bedeutet, der Herr entscheidet, nicht ich. Der Herr tut, was wichtig ist und nicht ich. Und das ist ein ganz zentraler Punkt. Und ich lese uns noch eine Stelle, die ist ganz wichtig, Psalm 68, 20, da sagt er etwas, das ist von ganz großer Bedeutung. Gepriesen sei der Herr. Tag für Tag trägt er unsere Last. Gott ist unser Heil. Da steht wieder Jeshua, Jesus. Gott ist für uns ein Gott der Rettung. Da steht wieder Jeshua, Jesus. Und Gott, der Herr, hat Auswege aus dem Tod. Er sagt praktisch, Tag für Tag trägt er meine Last durch der Herr Jesus. Und er ist meine Rettung aus jeder Not. Und damit sagt er, ihr könnt es dann nachlesen in der ganzen Stelle, es gibt nichts für mich außer dich. Und wenn man das dann anguckt, was David für ein Herz hat, dann sieht man plötzlich etwas, da muss ich sagen, das ist das, wo wir nacheifern sollen, dass wir so ein Herz haben vor Gott, wie der David es hatte. Und zwar, wenn ihr dann das Danklied David in 2. Samuel 22 lest, als der Herr ihn aus der Hand aller seiner Feinde errettet hatte, in Nazal, auch aus der Hand Sauls. Und dann geht er hin und sagt, der Herr ist mein Fels, meine Burg, mein Retter, Gott ist mein Fels, in dem ich mich berge. Wisst ihr, jetzt kommt das alles raus, was er hatte. Und er geht so weit, dass er sich dann auch, als er die Sünde der Volkszählung begibt, in Gott stärkt und einfach sich ergibt und sagt, dann soll es halt geschehen, dass das Gericht auch über mich kommt. Aber am Schluss tut er Buße und baut ihm einen Altar. Und in Hebräer 11, 32 seht ihr, dass Gott so die Segenslinie aufrechterhielt. Und am Schluss wird der Jesus ein Sohn Davids genannt. Ein Sohn von so einem Chaot, ein Sohn von so einem seelischen Menschen, der Nachkomme von jemand, der so schwach war, der Nachkomme von jemand, der so emotional war. Kann Gott tatsächlich Menschen, die emotional sind, oder die muss ja nicht emotional sein, sie können ja auch depressiv sein, ist genau das Gleiche, ist nur Umkehr. Ist genau das Gleiche, emotional und depressiv ist nur Umkehr, Schluss. Aggressiv und depressiv sind nur zwei Seiten einer Medaille. Das heißt, kann Gott einen Menschen nehmen, der schwach ist? Ja. Und wie überlegt man als Schwacher, egal wo die Schwäche sitzt, wenn man die richtige Gesinnung hat, nämlich sich entscheidet, Gott zu dienen, kostet es, was es wolle, sich vom Teufel nicht verrückt machen lässt und immer auf dem beharrt, was Gott sagt, immer auf dem, was die Schrift sagt, beharrt und das andere wegtut. Ich kann euch etwas versprechen. Ich bin kein Prophet wie der David. Aber etwas ist ganz sicher. So wirst du überleben und so werde ich überleben. Das ist das Mittel, um zu überleben, unsere Gesinnung. Und das ist das, was Paulus dann sagte, Philipper 3, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt. Das ist es. Ich möchte beten. Herr Jesus, du hast einen David durchgebracht und in seinen Psalmen schreit er nach dir, nach deinem Namen. Du hast ihn durchgebracht und du wirst uns durchbringen. Du wirst uns durchbringen, trotz aller unserer Schwäche. Du wirst uns durchbringen, trotz all unserer seelischen Schlagseiten, trotz allem, was vor dir letztendlich einfach nicht perfekt ist, was vom Sündenfall her von unseren Erbeilage in uns ist. Du wirst uns durchbringen, weil dein Blut uns reinmacht von aller Sünde und weil wir mit dir gekreuzigt sind und dein vollkommenes Opfer für uns reicht. Und wenn man dir dient, dann wird alles geschehen wie bei David. Gib uns einfach Gnade dazu. Amen.